Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zur neuen Woche Almuts Pausentee. Roman, ich kann mir vorstellen, so als Redakteur beim RND hat man nach so einer Scheinentlassung richtig was zu tun, oder?
Hi Almut, es stimmt, turbulenter Tag gewesen. Die Entlassung, die sich ja so ein bisschen abgezeichnet hatte, weil es ja ein Endspiel war. Und wenn man ein Endspiel verliert, dann ist man nicht mehr dabei oder hat nichts gewonnen auf jeden Fall.
Ist man meistens raus, das stimmt.
Man ist in dem Fall raus, war natürlich logisch, natürlich auch das Thema der Woche insgesamt gewesen, natürlich der letzten Tage gewesen, dass dieses Spiel in Bologna eben über Wohl und Weh von Nuri Sahin entscheidet und eben Experiment gescheitert, würde man glaube ich sagen, das Experiment hier, jemanden mit Stallgeruch mal wieder vom Co. zum Chef zu machen, hat nicht geklappt.
Ja, hat nicht geklappt. Aber man hatte ja zumindest noch das Gefühl, dass die Mannschaft ihn mochte, denn auch beim Führungstor sind sie ja alle hingelaufen und auch in den Interviews in den letzten Wochen hat man ja mal wieder gehört, an ihm liegt es nicht, es liegt an uns und wir machen den Blödsinn.
Ja, ohne das jetzt zu sehr auszuweiten, stimmt vieles daran stimmt, wobei Matthias Sammer hat ja, glaube ich, bei Prime Video als Experte und gleichzeitig Berater des BVB gesagt, das war eine Nichtleistung oder die Mannschaft ist in einer Nichtverfassung. Also hat auch schon die Spieler da auch deutlich angezählt, aber am Ende ist der Trainer ja auch irgendwie Entscheider. Und am Ende sind es aber auch die Entscheidungsträger beim BVB, die ja alle irgendwie auch Stallgeruch haben mit Ricken, mit Kehl und so, die natürlich jetzt...
Ja gut, also Bender ja, als Co-Trainer, aber es sind irgendwie alle, genau, alle sind da involviert.
Gerade die Verantwortungsträger und inklusive Hansjörg Watzke sind natürlich alle jetzt gefordert, da was zu finden, was dann endlich mal klappt. Nach 10 Jahren Klopp muss man dann irgendwann auch mal ein richtiges Händchen haben, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite, um das vielleicht kurz abzuschließen, natürlich auch sich gefallen lassen, ein Teil des Problems zu sein. Den Vorwurf sich gefallen lassen müssen.
Ja, wer weiß, vielleicht wird ja auch irgendwas in der Führungsstruktur inklusive des Trainers geändert. Aber naja, damit haben wir das abgehakt. Wir hatten ja den BVB schon mal in unserer Reihe und deswegen ist er auch nicht Thema der Woche mit Absicht.
Habe ich mir fast gedacht, wenn du so
startest. Haben genug Leute drüber diskutiert. Aber fangen wir doch erst mal mit einer Anekdote an. Ich habe gedacht, wir haben schon so lange nichts aus den USA gehört, dass ich jetzt vielleicht
noch mal... Und da ist echt was los in den USA gerade.
Das kommt jetzt drauf an, worauf du anspielst. Aber ja, der Trump macht auch ziemliche Welle. Aber ich wollte was Sportliches erzählen.
Danke.
Es geht nicht um Dekrete, die am ersten Tag unterschrieben werden. Ich habe mich gefragt, wie das sich so anfühlt. Also ich habe ja noch nie eine US-Vorbereitung gemacht in der NWSL, sondern bin immer in der Mitte der Saison gekommen. Aber jetzt habe ich auch durch, ja, einfach dieses Warten als Vertragslose und auch nicht wissen, wie es weitergeht, natürlich immer noch mal ein bisschen drauf geguckt, was mein ehemaliger Verein so macht. Und da habe ich jetzt auch gelesen und gehört natürlich von den Spielerinnen, dass die Preseason, also die Vorbereitung, wieder angefangen hat. Und das hieß jetzt, dass sie diese Woche gestartet sind und sie fliegen natürlich auch in Trainingslager und alles Mögliche. Aber das Verwunderliche ist eigentlich, dass heute, wo die Preseason schon gestartet hat, erst der Spielplan rausgekommen ist.
Das ist aber ungewöhnlich.
Genau, kann man sich in Europa nicht vorstellen. Wir haben, also tatsächlich haben auch die Spielerinnen erst am 10. Januar, mehr oder minder am Ende ihres Urlaubs, die Info bekommen, wann denn die Saison überhaupt startet. Und da wussten sie noch nicht mal, mit welchem exakten Spiel, sondern es wurde nur gesagt, ja übrigens, das Eröffnungsspiel der Saison wird am 14. März sein. Wir wissen noch nicht, wer es hat und in welchem Stadion es stattfindet, weil wir erstmal die Stadien checken müssen. Und wir wissen, oh, dass Mann, das letzte Saisonspiel an dem ersten Wochenende im November sein wird, also 1. 2. November. Ja, und das sind dann eure Infos und viel Spaß in der Preseason.
Da ist ja die Planung in der Fußballkreisklasse weiter vorgeschritten. Also wir wissen, wenn wir in die Vorbereitung gehen, irgendwie so als absolute Amateure, wissen wir im Bestfall im Juni schon wirklich den Rahmenspielplan en Detail und wissen schon, für welches Derby wir das Spiel von Samstag oder Sonntag auf Freitagabend verlegen müssen, damit wir danach uns zusammen einen reinknallen können.
Richtig, richtig. Also das fand ich sehr amüsant, habe ich vorher noch nie so detailliert drin gesteckt und jetzt, naja, durch diesen Hintergrund war ich da ein bisschen näher dran und dachte, wow, das ist schon verrückt, wenn man von der Players Association, also von der Gewerkschaft, dann am 10. Januar eine E-Mail bekommen von wegen, der Spielplan ist noch nicht raus, aber wir haben jetzt die Rahmendaten endlich. Aber viel Spaß, wenn ihr jetzt in die Vorbereitung geht.
Dann weiß man schon mal, auf was man sich nicht vorbereiten kann, nämlich wie der Spielplan aussieht.
Ja, aber heute, 12 Tage später, ist er ja auch draußen. Also Kansas City Current wird mit einem Heimspiel gegen die Portland Thorns starten und das ist ja auch eigentlich eine coole Sache, weil sie genau das gleiche im letzten Jahr hatten, haben sie die Eröffnung des Stadions. Das erste Spiel war gegen die Portland Thorns, also gute Erinnerung. Gucken wir mal, ob sie es dann auch wieder erfolgreich gestalten können.
Ich dachte schon, du wolltest kurz nochmal einen Ausflug machen zu den Kansas City Chiefs Richtung Super Bowl.
Ja, wir hatten schon so viele Sportarten, wir können jetzt auch noch über andere sprechen, über, weiß ich nicht, Tennis, ne, wo Eva Liss als schöner Underdog durchmarschiert ist bis ins Achtelfinale.
Ja gut, aber du hast in Kansas City ja ein bisschen was miterlebt von den Chiefs. Du warst auch beim Spiel, hast hunderte Euros, Dollars für Bier bezahlt. Deswegen dachte ich, die Chiefs kommen nochmal vor. Aber ich bin natürlich auch sehr happy mit dieser Anekdote. Wie gesagt, als Amateurfußballer in Deutschland kann man sich das ja nicht mal vorstellen. Aber ja,
eigentlich
lustig.
Eigentlich als Profi auch nicht, weil man immer
als
schon
Profi so, erst recht nicht, nee.
So im Februar, März darauf wartet, dass der DFB dann sein oder die DFL den Rahmenspielplan für die nächste Saison rausgibt. Und dann ist spätestens am Ende der Saison klar, wenn dann die Liga steht, weil bei uns geht es ja auch noch um Auf- und Abstieg. Das gibt es ja in der NWSL in dem Sinne auch nicht. Also die wissen ja schon, sagen wir mal im Oktober, welche Teams im Januar in die Preseason gehen. Von daher könnten sie den Spielplan ja auch schon viel früher fertig machen. Machen sie aber nicht. Naja, die Reisewege sind ja auch kurz und da muss man ja nicht so viel vorplanen mit Flugzeugen und Hotels.
Ist alles extrem entspannt. Die Wege in den USA sind kurz, wie wir wissen. Und jetzt hatte ich, bevor du zum Thema kommst, auf das ich natürlich wie immer gespannt bin, hatte ich sonst gedacht, du erzählst mir was über den wohl bevorstehenden ersten Millionentransfer im Frauenfußball.
Den wohl bevorstehenden ersten Millionentransfer.
Germa.
Verzeih,
wenn ich falsch ausspreche, aber nach Chelsea von, ich glaube, San Diego, ne?
Ja, San Diego Wave. Ja, weil Chelsea sich geäußert hat, sie wäre die weltbeste Verteidigerin und wir werden sie wohl kaufen. Ja, ich bin gespannt.
1,1 Millionen Dollar. Gab es noch nicht im Frauenfußball, ne?
Nee, zumindest nicht, dass man davon weiß. Also es wird immer viel geredet, aber ich glaube, die Summe ist vermutlich wirklich noch nicht gefallen und bezahlt worden. Aber darüber können wir dann ja sprechen, wenn es vollzogen ist.
Genau.
Und ob es dann auch wirklich so gewesen ist. Und dann kann ich ja auch mal eine Spielerin bei Chelsea fragen, ob sie denn wirklich die beste Verteidigerin von allen ist.
Ja, das stimmt. Sie wird ja dann Teamkollegin einer Deutschen, richtig.
Ja, heißt ja nicht, dass man nur eine in Chelsea hat, die man kennt, aber zu der ist der Draht dann vielleicht ein bisschen kürzer. Naja, Zukunftsmusik. Anderes Thema der Woche heute. Könntest du dir vorstellen, worauf es hinausläuft, wenn ich dir sage, dass von den Toren, die in dieser Saison erzielt wurden, ein Mittelfeldspieler tatsächlich statistisch gesehen seine beste Saison spielt. Nur am Durchschnitt der Minuten, die er braucht, um ein Tor zu erzielen. Er wird aber nicht so gesehen.
Leon Goretzka.
Ja, aber das war jetzt einfach nur, weil du wusstest, über wen wir sprechen.
Ne, woher soll ich das wissen? Du hast gefragt, der die Minuten die meisten Tore hat und ich habe das jetzt...
Wie viele Tore hat er denn?
Weiß ich nicht, 3?
Sehr gut geschätzt. 2 gegen Wolfsburg und dann noch ein weiteres. Es ist auf jeden Fall...
Was heißt denn hier geschätzt? Du wusstest, ich wusste, wen du meinst und ich wusste die Quote.
Ja,
also.
Okay, du weißt schon wieder alles. Weißt du jetzt auch noch die Minuten, die er braucht in dieser Saison, um ein Tor in der Bundesliga zu erzielen?
Er hat, glaube ich, 2-mal in der Startelf gestanden, hat aber nicht immer durchgespielt. Ich habe ihn mal wieder bei Kickbase jetzt seit kurzem und war auch froh, dass ich ihn gegen Wolfsburg aufgestellt habe und nicht Herrn Wind. Ich musste mich entscheiden, einen der beiden, weil es nicht so schwer, einen Bayern-Spieler zu nehmen beim Bayern-Heimspiel gegen Wolfsburg, aber ich war froh. Deswegen, also ich weiß, das mag sein, dass er jetzt so um die 200 Minuten gespielt hat, also würde ich sagen 70, 80 Minuten pro Tor oder so.
Nee, also da hast du dich doch ein bisschen vertan. Also er braucht 223 Minuten für ein Tor. Er hat schon noch ein bisschen mehr gespielt, also er hat diese Saison schon 671 Minuten in der Bundesliga absolviert, was gar nicht so
stimmt,
wenig ist.
Das war
sind schon ein paar
daneben.
Mehr über 90, weil er auch schon vor Weihnachten mal gespielt hat. Aber ich habe einfach nur mal die letzten Jahre angeschaut und mal den Durchschnitt errechnet, den er bei Bayern München gebraucht hat für ein Tor. Und bei Bayern München braucht er ansonsten einfach 332 Minuten pro Tor und in dieser Saison mal über 100 Minuten weniger.
Jetzt sind wir aber wahrscheinlich, und da werde ich dir jetzt vorgreifen, willst du nicht nur über Leon Goretzkas Torquote sprechen, sondern über ihn insgesamt und seine inspirierende Geschichte.
Ja, über seine außergewöhnliche Geschichte, die so im Fußball der Männer im Profibereich sehr, sehr selten vorkommt. Denn dass die Trainer im Nachhinein sagen, er gibt keine Interviews und er lässt sich jetzt, also er hat sich sowohl nicht großartig geäußert zur Situation, wo er nicht mehr gesehen wurde auf dem Platz und wo ihm auch keine Zukunft gegeben wurde. Und er lässt sich genauso wenig interviewen, wo er eigentlich diese Genugtuung fühlen müsste, jetzt wieder im Rampenlicht zu stehen. Und die beiden Sachen rechne ich ihm echt hoch an.
Ja, um vielleicht nochmal abzuschließen, dass er jetzt vor dem Tor auch sehr gut performt. Da würde sein Teamkollege Thomas Müller ihn sicherlich Leon Goal-Retzka nennen.
Wow.
Das hat doch Thomas Müller mal auf einer PK gesagt. Robert Lewandowski, you know. Ja, ich liebe dieses Video. Wundert mich, dass er das jetzt noch nicht gemacht hat, aber das nur am Rande. Das stimmt natürlich. Und gerade Leon Goretzka fiel ja eher dadurch auf, in anderen Bereichen, wenn es nicht zwingend immer nur um ihn ging, sondern um politische Statements, um Statements ja, auch sportlicher Natur zum Club, zur Nationalmannschaft, war Leon Goretzka ja in den letzten Jahren immer eher ein Lautsprecher. War ja auch einer derjenigen, der sich intern in Katar dafür eingesetzt hat, diese Mund-zu-Geste zu machen beispielsweise, der ja auch einen Berater hat im Bereich Kommunikation und PR und Marketing mit Raphael Brinkert, der ja auch Olaf Scholz und SPD-Wahlkampf mitmacht. Das heißt, jemand, der sich auch sehr gut beraten lässt in dem Bereich und auch bewusst Statements setzt, hat jetzt nämlich genau, wie du sagst, sportlich mal kurz die Leistung auf dem Platz sprechen lassen, als er wieder durfte, und hat sich davor ja relativ klar positioniert und sagt, ich gehe diesen Konkurrenzkampf, der schier aussichtslos ist, und war er ja auch fairerweise, ne? Also wenn du siehst, Pavlovic verletzt sich im Sommer, beziehungsweise eine Mandelentzündung, konnte nicht zur EM, fehlt dann ein bisschen, kommt dann wieder zurück und ist dann wieder verletzt, und dann setzt man ihm auch noch Palinja vor die Nase, der eigentliche Tuchel-Wunschspieler, der dann trotz Vincent Kompany, der als Trainer übernimmt, dann kommt, er verletzt sich aber auch, und plötzlich, ja, aus dem Nichts, kam die Zeit von Leon Goretzka wieder.
Und jetzt sitzt plötzlich ein Pavlovic auf der Bank, und gucken wir mal, was mit Palinja passiert, wenn er jetzt wieder fit ist.
Leistung spricht für Leon Goretzka gerade. Das Momentum. Friend is your friend, sagen doch die Bayern selber ganz gerne mal.
Ja, aber was denkst du, was in diesem Spieler jetzt vorgeht?
Genugtuung wird er schon verspüren. Er wird sie nur nicht kundtun und lässt lieber andere über sich sprechen, wie Vincent Kompany dann ja auch sagt. Also, das ist ein Vorbild für den FC Bayern, für andere Spieler, die vielleicht hinten dran sind, und letztlich ja damit auch für ganz, ganz viele Spieler in Deutschland, die vielleicht im Kader jetzt den Platz 16, 18, 20 haben mit wenig Einsatzzeiten und sich an sowas natürlich ein Beispiel nehmen können und ein Vorbild nehmen können, das ist ja klar, und das wird er schon auch wissen, und dieses Gefühl wird er schon in sich tragen. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, also du warst ja auch mal hinten dran als Torhüterin auf einer Position, wo es vor allem nur einen Platz gibt. Also das ist ja noch deutlich schwieriger. Also sei es mal in der Nationalmannschaft, dann kannst du ja vielleicht am ehesten sehen, mit welchem Gefühl man vielleicht dann, wenn man dann doch spielen darf und die Chance dann ein, zwei Spiele am Stück nutzt, wie man sich dann fühlt. Also du kannst es viel besser sagen.
Ja, also deswegen ist er mir, glaube ich, auch so sympathisch, weil er sich nie beschwert hat. Also es gibt keinen richtigen Skandal von Leon Goretzka in seiner ganzen Karriere, obwohl er sehr, sehr früh erfolgreich war, obwohl er irgendwie immer in seinen Mannschaften Leistung gezeigt und auch Leistung geprägt hat und er selbst auch ja beispielsweise durch die Corona-Pause so aufgefallen ist und man dachte, oh, der hat trainiert zu Hause, plötzlich hat er Muskeln draufgepackt.
Hat man das gesehen? Ja, echt?
Wurde mir so zugetragen, ich habe ja kein Insta, aber die Leute haben das gesagt. Ich habe nur, hat nicht irgendwann der Zeugwart gesagt, er musste erstmal neue Trikots bedrucken, weil das Alter nicht mehr gepasst hat oder so?
So einen Kollegen hatten wir tatsächlich auch in der Fußballmannschaft, den du nach 2 Jahren Corona oder es war ein bisschen häufiger, hat man sich ja dann trotzdem gesehen, dann eben nicht zum Fußballspielen, sondern zu anderen Anlässen, aber der dann nach 2 Jahren Corona, wo wenig Sport auf dem Fußballplatz möglich war, der dann komplett auseinandergegangen ist im besten aller Sinne. Also, der musste auch erstmal alles neu bestellen, glaube ich. Braucht auch mal eine neue Nummer erst dann danach.
Aber da sieht man dann einfach mal, dass der ein Arbeiter ist, was er jetzt im Ruhrgebiet auch gewisser Weise typisch ist und dass passt, er das ne? nicht verliert, obwohl er ja kolportiert einer der Top-Verdiener in seinem Verein ist. Er hätte sich ja auch auf die faule Haut legen können und sagen können, naja gut, dann bezahlt ihr jetzt einfach bis Vertragsende meine, weiß nicht, 12 Millionen im Jahr und ist alles gut für mich. Aber egal, ob im Erfolgsfall oder auch in schlechten Zeiten, sagt er einfach, nee, ich bin Profi, ich mach das hier. Und das in einer Welt, die nicht immer jemanden so dahin treibt und jemanden auch eigentlich eher dazu pusht, mal etwas zu sagen, was man hinterher bereut, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Und das wollte ich gerne auch mal rausheben bei diesem Herrn Goretzka.
Ja, und da, wie gesagt, sportlich kann er sich überhaupt nichts vorwerfen, hat sich immer auf dem Platz und dann offensichtlich auch neben dem Platz vorbildlich verhalten, hat sich reingehängt. Wie gesagt, hat natürlich hin und wieder mit einem politischen Statement dann für Aufmerksamkeit gesorgt. Ich würde sagen, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Jo Kimmich rund um Corona und Impfung etc., diesen Skandal gab es natürlich trotz aller politischen Äußerungen in der Form mit diesem Aufschrei nicht. Und dennoch hat er natürlich Statements gesetzt, die man sich durchaus angehört hat in Dokus, in Reportagen und eben Katar, bestes Beispiel, da ist er schon vorangegangen, also er hat schon, es ist nicht so, dass er eben leise war und nicht aufgefallen ist, sondern er war laut, aber hat irgendwie immer den Ton der Zeit getroffen und immer den richtigen Ton getroffen und deswegen gebe ich dir total recht, ist er da halt nie aufgefallen und sportlich dafür umso mehr und immer positiv.
Und man muss auch sagen, wenn aber Bayern diese Saison 90 Minuten auf dem Platz stand, haben sie noch kein Spiel verloren.
Das ist ja fast eine Rodri-Statistik. Nur natürlich über 1000 Spiele mehr, aber.
Gucken wir mal, was da kommen mag. Wir müssen ja auch dazu sagen, es ist noch Champions League heute. Nicht, dass der Goretzka uns die Statistik kaputt macht. Da ist noch nicht vorbei. Wir nehmen nämlich am Mittwochabend auf.
Das wollen wir an der Stelle nochmal festhalten, aber deswegen hast du wahrscheinlich dann aber auch Spiele natürlich in der Champions League mitgezählt bei diesen Minuten, ne?
Nein, habe ich nicht.
Nur Bundesliga?
Das sind wirklich, er hat 13 Einsätze in der Bundesliga und das sind gesammelt 671
Minuten. Ja gut, dann kann uns die Champions League ja in der Statistik sowieso nicht rein.
Ja, aber die haben ja in der Champions League auch schon Spiele verloren, wie gegen Aston Villa und Barca. Und da hat er nicht 90 Minuten gespielt. Und genauso hat er im Pokal keine 90 Minuten gegen Bayer Leverkusen gespielt. Die einzigen Punkte, die sie eigentlich abgegeben haben, war gegen den BVB mit dem Unentschieden und da hat er 90 Minuten am Platz gestanden.
Dann würde ich sagen, eine klare Handlungsempfehlung für Vincent Kompany. Leon Goretzka einfach 90 Minuten spielen lassen, passiert nichts.
Passiert nichts. Also.
Wie schwer kann es sein? So, jetzt eine Frage an dich, Almut. Werden wir Leon Goretzka
über den Sommer hinaus
nochmal in der Nationalmannschaft sehen?
In der Nationalmannschaft. Das ist auch eine
sehen gute wir Leon, Frage. Das ist eine ganz einfache Frage. Sehen wir Leon Goretzka nochmal, egal wann, in 2, 4, 6 Jahren, mir egal, WM 26 oder 34, mir egal, sehen wir Leon Goretzka nochmal in der Nationalmannschaft? Spielt da der Faktor Julian Nagelsmann eine Rolle? Muss er dann echt warten, bis der weg ist? Weil ich glaube, unter Nagelsmann
hat er nicht so viel gespielt in München. Da ging es bergab.
Ja,
also unter Tuchel dann noch mehr, aber unter Nagelsmann auch schon. Und das wundert mich eigentlich. Wir haben jetzt über zumindest den Charakter gesprochen, den wir von außen wahrnehmen, dass er halt ein Arbeiter ist, dass er auch sein Ego hinten anstellt, dass er aber trotzdem dann in den richtigen Momenten laut wird. Und so wie man Nagelsmann von außen wahrnimmt, könnte man ja meinen, dass er solch einen Typen schätzt, weil der ja gut fürs Team ist. Der würde sich ja nie als Egoist in die erste Reihe stellen. Aber
was er halt machen würde, wäre eben die Gefahr, und da sehe ich, und das ich will das überhaupt nicht bewerten, nur die Tatsache schaffen, wir erinnern uns alle an diese Debatte, die in dieser ARD-Umfrage aufgekommen ist, mehr weiße Spieler in der Nationalmannschaft und die Aussagen dazu von Nagelsmann, von Kimmich, dann jetzt auch in der Doku, die bei RTL lief Anfang des Monats, wo es ja dann auch darum geht, ja, das haben wir schnell abmoderiert, das kann man jetzt finden, wie man will, aber ein Leon Goretzka hätte ich jetzt zumindest so eingeschätzt, wäre jemand gewesen, der sich dazu deutlich lauter geäußert hätte und der solche Themen vielleicht lauter aufgreift und ich weiß nicht, ob Julian Nagelsmann das bei der Nationalmannschaft will, weil ich glaube, er will sowas ja eben nicht mehr. Rein sportlich bin ich bei dir, braucht er das nicht befürchten, das ist ja nicht der allergrößte Stinkstiefel wahrscheinlich, sportlich, aber eben neben Kriegsschauplätze würde ich zumindest ein großes Fragezeichen hintermachen.
Und deswegen glaube ich auch, solange Julian Nagelsmann Bundestrainer ist und nicht 5 Verletzte sind im Mittelfeld, wird er nicht unbedingt auf Leon Goretzka zurückgreifen, weil er anscheinend den Charakter von ihm nicht so einordnet, dass er seinem Team gut tut. Sowohl aus der Erfahrung jetzt bei Bayern München als auch bei der Nationalmannschaft. Wenn es einen neuen Bundestrainer irgendwann mal geben sollte und Leon Goretzka spielt noch auf hohem Niveau, kann ich mir das vorstellen, dass er wieder zurückkommt. Aber da er jetzt ja auch schon, was heißt schon, aber eigentlich im besten Fußballalter mit 29 ist und ich glaube nicht, dass der Nagelsmann in den nächsten 3 Jahren seinen Job los ist, weiß man dann nicht, ob der nächste Bundestrainer dann sagen würde oder vielleicht auch die nächste Bundestrainerin, ich setze auf die neue Generation. Und alleine jetzt in seinem Verein, auch nach der Verpflichtung von Bischoff, hat er ja schon mal 2, die Potenzial hätten, mit Bischoff und Pavlovic seinen Platz in der Nationalmannschaft einzunehmen beziehungsweise nicht herzugeben.
Ja, dann hat man auch Angelo Stiller logischerweise. Man wird immer 1, 2 Spieler haben, die diese Abräumerqualitäten à la Andrich mitbringen werden oder werden sollen. Dementsprechend bin ich total bei dir, würde ich komplett unterstreichen. Unter Nagelsmann sehe ich keine Rückkehr von Leon Goretzka. Ich bin gespannt, ob er Leon Goretzka wiederkommt oder wir eine Bundestrainerin bei den Männern sehen. Ich bin gespannt, was er und als erstes passiert.
Ja, ich glaube, um den Hot-Take auszuwerten, da müssen wir noch ein paar Jahre podcasten.
Vielleicht muss Nagelsmann, ich habe die Überleitung verstanden, Almut. Wir gehen jetzt zu den Hot-Takes, aber lass mich den Satz noch sagen. Klar. Vielleicht geht Julian Nagelsmann jetzt ja tatsächlich zum BVB dann im Sommer und dann übernimmt einfach Sandro Wagner. Oder Sandro Wagner geht zum BVB, um die Klammer zum Anfang
nochmal zu schlagen. Meinst du, Julian Nagelsmann stürzt sich in dieses Konstrukt von BVB, wenn das schon beim gemeint. FCB das nicht geklappt nicht hat? Nee, das glaube ich absolut nicht. Aber Sandro Wagner wäre vielleicht ein Typ, der auch mal so Watzke, Ricken und Co. an einen Tisch sitzt und sagt, hier, also das, so brauche ich das.
Das könnte natürlich sein. Aber Hot Takes. Es steht noch 4-4, würde ich sagen.
Es steht immer noch 4-4 und tut mir leid, ne? Der Mamouche ist jetzt leider weg aus der Liga. Ich schätze auch, deswegen werden unsere langfristigen Hot Takes in Richtung Topscorer
ziemlich daneben gehen, ich erinnere das noch. Ich habe ja zu dir natürlich mal wieder viel Kontakt gehalten übers Wochenende und dir ja auch schon gesagt, du hättest es wahrscheinlich durchgewunken, wenn ich gesagt hätte, Mamouche wird am Wochenende nicht mehr spielen. Oder ich hätte vielleicht sogar gesagt, wird zwar noch im Stadion sein, aber nicht mehr spielen, aber so viel Hot in meinem Take war jetzt auch nicht möglich. Also ich gebe mich geschlagen.
Das hätte ich dir durchgewunken tatsächlich, ja, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass er so bei einem Freitagabend Flutlicht-Heimspiel tatsächlich vorher geht.
Aber gut, er hat nochmal
beziehungsweise performt, anwesend ist und danach geht und nicht mehr
er spielt. Er hat performt gegen Freiburg, hat performt vorher bei St. Pauli und dann hat man ihm da gern gehen lassen und das war schon, also waren schon bewegende Bilder und auch alle, die das bewertet und kommentiert haben, schon eher ungewöhnlich fürs Profigeschäft. Das kann man, glaube ich, an der Stelle festhalten.
Ja, vor allem auch in der Winterpause. Das muss man dazu sagen, ne? In der Mitte der Saison. Wenn das sonst am Ende der Saison ist, im Sommer, dann lässt man ja jemanden, der dieses Jahr geprägt hat und auch so viel Scorerpunkte gesammelt hat, den lässt man dann auch mal gehen und gönnt ihm das. Aber in der Winterpause sogar, wo die Eintracht was erreichen könnte dieses Jahr, das war schon echt beeindruckend.
Ja, das war beeindruckend. Beeindruckend war auch der Doppelpack von Leon Goretzka gegen Wolfsburg. Und da dann außer Goretzka nur noch ein und nicht 2 weitere getroffen haben beim 3-2 von Bayern gegen Wolfsburg, gibt es für dich auch keine
Frage. Also eigentlich hat der Kimmich getroffen.
Ja gut, eigentlich.
Aber da war es dann Handspiel, bei Heidenheim war es dann nicht. Ich habe schon auf dem Sofa gestanden und habe gedacht, das...
Deine Kids dachten, was da ist da los? Jetzt. Mama dreht durch, jetzt dreht sie komplett durch.
Ja,
hat nicht ganz gereicht dann.
Irgendwann mache ich mal wieder so ein Kombi-Wette und dann hole ich wieder auf.
Dann sag mir doch mal, was du jetzt sagst für dieses Wochenende.
Ne, ich habe unsere ganzen Hot-Takes mal durchgeguckt und habe gedacht, ich kann doch mal den Spieß umdrehen und ich sage, Dominik Kor kriegt am Wochenende gelb-rot. Oder rot. Auf jeden Fall fliegt er vom Platz.
Ah, das ist lustig, weil ich letztens nochmal drauf gekommen bin und drüber gestolpert, dass ich ja da recht hatte, dass er da tatsächlich ja mal keine gelbe bekommen hat.
Richtig.
Unser Dominik Kor, ja, gerne. Nämlich Dominik Kor fliegt vom Platz. Und ich sage, es gibt an diesem Spieltag mindestens 2 Hattrick-Schützen.
Wow, das ist auch nicht schlecht.
Ja.
Ich bin mal gespannt, also Mamouche ist nicht mehr da.
Ich bin ein bisschen angesteckt von Marley Boadu, der ja auch genau wie Goretzka
beim
VfL Bochum so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist, der Leihspieler von Monaco, wo man dachte, naja, eigentlich soll der der Offensive ein bisschen Schwung gehen, aber hat er, glaube ich, verletzt. Dann hat er, ja, wie hat es Dieter Hecking gesagt, die Trainerlegende des VfL. Ja, er ist jetzt nicht der größte Trainingsweltmeister, aber wenn er so spielt wegen mir, gut. Also ich habe mich anzünden lassen von dieser Leistung, habe dieses Spiel auch gesehen. Hier 90 Minuten hing ich da vorm Fernseher, habe die Konferenz geguckt und also auch arbeitenderweise und war überrascht, wie oft es plötzlich nach Bochum ging und immer wieder Boadu den Tor geschossen hat.
Ja, und hast sich wahrscheinlich auch anstecken lassen von so Leuten, von denen man es nicht erwartet hat, wie vielleicht ein Amura in Wolfsburg oder so.
Kann natürlich sein. Dann bin ich auf jeden Fall wieder guter Dinge, dass wir wieder keine Hot-Takes-Punkte machen werden. Mal gucken.
Naja, das sind ja auch Hot-Takes. Sonst wird man sich ja die Finger nicht verbrennen, wenn man sie rausschmeißt.
Das ist ein wunderbares Ende, Almut, für diese Folge, die ich sehr, sehr spannend fand und fand, muss ich ehrlich sagen, das Thema auch sehr treffend gewählt. Neben allem Shahin und Co. fand ich das ein sehr guten Anlass mit Herrn Goretzka.
Ja, man muss manchmal auch etwas Bodenständiges, was ja nicht ganz so oft vorkommt, in der Bundesliga der Herren einfach unterstreichen und herausheben, weil es sonst immer um Skandale und um den FC Hollywood geht. Und jetzt haben wir mal jemanden, über den alle anderen sprechen und er selber nicht. Und ja, er seine Leistung sprechen lässt. Finde ich einfach schön.
Dann kündigen wir an der Stelle an, die nächsten beiden Wochen werdet ihr einen Gast hören. Mehr verraten wir noch nicht.
Genau, wir werden eine Doppelfolge mit jemandem machen. Wird hoffentlich lustig und auf jeden Fall.
Derjenige weiß, anders als die amerikanischen Fußballfrauen, auch schon, was auf ihn zukommt. Ganz früh. Er weiß, dass er eingeladen ist.
Er weiß nur, dass wir aufnehmen. Er kennt die Themen, die ich
natürlich
mitbringe,
nicht,
auch noch nicht.
Wie ich sie natürlich auch nicht kenne. Almut, dann auf ein gutes Wochenende. Ich freue mich sehr auf den Gast, der kommt. Mehr gibt's nicht zu sagen.
So machen wir das. Ich freue mich und euch allen eine schöne Woche und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ciao, ciao.
Ciao, mach's gut, Almut.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.